Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Recht Politisch. Ich bin Ralf Janik und in diesem Podcast versuche ich aktuelle Themen aus der Weltpolitik in einen breiteren rechtlichen, politischen und auch gerne mal historischen Rahmen einzubetten. Und weil es da draußen so viele Menschen gibt, die so viel mehr wissen als ich, mache ich das sehr gerne mit Gästen, so auch in der heutigen Folge. Ich habe mit Bente Scheller von der Heinrich-Böll-Stiftung, genau genommen dem Referat für Nahost und Nordafrika, über den Iran gesprochen, über Israel gesprochen, über die USA gesprochen, über Syrien gesprochen, über vieles gesprochen, was bei diesem Konflikt nun mal relevant ist und über oberflächliche Schlagzeilen hinausgeht. Ich möchte auch noch ganz kurz betonen, dass wir schon davor ein Gespräch geführt haben, aber dann hat eben dieser Krieg begonnen und dann dachte ich mir, machen wir noch eine. Ich werde die erste Folge, die Prä-Iran-Krieg-Folge, aber auch einmal veröffentlichen. Da haben wir sehr viel gesprochen über Syrien und wie es mit Syrien weitergeht. Ich halte das für nach wie vor sehr, sehr wesentlich. Diese Folge kommt, sie kommt aber etwas später. Jetzt habe ich die zweite, die ich mit ihr aufgenommen habe, gewissermaßen vorgezogen. Und bevor ich jetzt noch viel zu lange um den heißen Brei herumrede, wie ich das manchmal mache, wünsche ich euch ein interessantes Gespräch. Ton ab. Ja, hallo Bente, schön, dass du bei Recht Politisch bist.
Hallo Ralf, das freut mich sehr, hier zu sein.
Wir haben ja vor gar nicht allzu langer Zeit schon gesprochen und ich habe dich gefragt, warum der Nahe Osten nicht zur Ruhe kommt. Jetzt, nachdem die USA mit Israel den Iran angegriffen hat, muss ich dich das nochmal fragen.
Ich fürchte, diesmal haben wir wirklich eine sehr klare Interessenslage. Also das, was wir jetzt als Krieg sehen, ist ein selbstgewählter Krieg. Insbesondere Israel, speziell Netanyahu, haben wirklich seit Jahren bzw. seit Jahrzehnten darauf gedrungen, Iran anzugreifen und hier jetzt bestimmt eine gute Gelegenheit gesehen. Einerseits die Notwendigkeit, die sich aus dem innenpolitischen Druck ergibt, denn nach dem 7. Oktober möchte man dort alle Gefahren, die Israel bedrohen könnten, ausmerzen. Andererseits, ich fürchte, unter keinem anderen US-Präsidenten als Trump wäre es möglich gewesen, dass so abenteuerlustig zu tun, ohne jeglichen guten Plan, wie man rauskommt, was man bis dahin erreicht haben will. Also ich denke, es war ein Zusammentreffen verschiedener Faktoren, die dazu geführt haben, dass jetzt Israel und die USA gemeinsam diesen Krieg begonnen haben.
Bei Trump kann man ja lange sich fragen, warum er das tut, ob das Impuls ist, ob es einen Plan gibt. Bei Israel habe ich zumindest das Gefühl, wie du ja auch schon sagst, die wollen das ja eigentlich schon lange. Also Al Jazeera hat so ein Video gemacht, das werde ich auch in die Shownotes packen, dass er schon vor über 30 Jahren gewarnt hat vor den Folgen einer Nuklearwaffe in iranischen Händen, dass sie kurz davor sind. Und er wollte das, wie du ja auch schon sagst, schon sehr, sehr lange. Es wollte nur kein US-Präsident mitmachen. Jetzt hat er einen gefunden. Die Frage dabei ist aber, was will er, beziehungsweise was will er schon so lange mit dem Iran? Was ist der Gameplan?
Also ich glaube, für Netanyahu ist es wirklich geradezu eine Art Obsession. Also wie du sagst, die Bedrohung ist das eine und die ernst zu nehmen, da sind wir natürlich alle interessiert daran. Aber so wie Netanyahu immer schon und wirklich schon vor 30 Jahren gesagt hat, sie stehen ganz kurz davor, ist eben genau der Punkt, der jetzt viele Völkerrechtler zweifeln lässt, nicht gegeben, eben die Annahme, dass ein Angriff Irans auf Israel unmittelbar bevorstand. Also das macht es ja auch sehr brisant. Aber ich glaube, für Israel ist immer schon klar gewesen, der Iran, wenn er nicht verbündet ist mit Israel, ist ein sehr mächtiger Gegner, weil es einfach ein sehr starker, großer, bevölkerungsreicher Staat in der Region ist. Und gerade die iranischen Expansionsbegehren, also mittels der verbündeten, nichtstaatlichen, bewaffneten Akteure seine Macht in der Region auszudehnen, das war natürlich in den letzten zumindest 15 Jahren ganz, ganz prägend. Da hat Iran sich sehr stark gemacht. Und manchmal denke ich, vielleicht sehen wir hier eigentlich spiegelbildlich, dass, was Iran in den letzten Jahren getan hat, bei Israel eine Hybris, die dazu führt, dass man denkt, man kann mit militärischer Macht die ganze Region irgendwie kontrollieren.
Ja, diese Stellvertreter sind ja ein weiterer Teil völkerrechtlich des Arguments von Israel und den USA. Man sagt, man ist ja ohnehin schon in einem ongoing armed conflict gewesen und dementsprechend ist das nur ein neuer Teil, ein neues Kapitel in einem Buch, das schon besteht, also in einem laufenden Konflikt. Jetzt meine Frage an dich, kann man das beurteilen, wie nahe die Beziehungen zwischen den Stellvertretergruppen, also diesen Terrorgruppen und dem Iran sind? Weil völkerrechtlich kommt es darauf an, ob der Iran diese Gruppen in einem ausreichenden Ausmaß kontrolliert. nur bewaffnen und finanzieren ist zwar völkerrechtswidrig, aber noch keine Kontrolle, so wie sie gebraucht wird, typischerweise, um von einem bewaffneten Angriff des Irans zu sprechen. Da ist ein bisschen so eine Lücke im Völkerrecht. Und ich tue mir da schwer festzustellen, wie eng die Beziehungen zwischen den Stellvertretergruppen oder Proxys oder eben Hamas, Hezbollah, Hamas, den Houthis und dem Iran sind.
Ich glaube, das kann man vielleicht nicht wirklich genau bemessen, aber man kann einige Dinge natürlich sehen. Hamas, wenn wir damit anfangen, war jahrelang nicht mit Iran im Bunde. Die sind eigene Wege gegangen, als der Krieg in Syrien begann. Da hat die Hamas sich losgesagt vom Assad-Regime, ist auch aus Damaskus weggegangen und das war auch der Bruch mit Teheran. Zurückgekommen ist die Hamas eigentlich erst 2017. Ich nehme an, das war, weil ihnen das Geld ausging. Da haben sie wieder ihre Beziehungen mit Iran gekittet. Aber das war nie wieder dasselbe. Das Vertrauen ist natürlich nicht mehr da. Wenn eben klar ist, diese Gruppe ist schon einmal von der Fahne gegangen, dann spielt sie dann auch nicht mehr in der ersten Liga der Verbündeten mit. Ich glaube auch, dass der 7. Oktober etwas war, wo zumindest die Hezbollah nicht informiert war, wo auch der Iran nicht informiert war, was sowohl Hezbollah als auch Iran eigentlich nicht in den Kram gepasst hat. Iran, weil sie eben dieses Atomprogramm im Hintergrund viel wichtiger zu betreiben fanden, als einen tatsächlichen offenen Konflikt mit Israel auszutragen. Auch für die Hezbollah war es jetzt nicht wünschenswert. Die wollte auch gar nicht dann einsteigen. Deswegen glaube ich, wir haben hier eine recht klare Abstufung. Wenn wir uns auch angucken, wie Hezbollah nach dem 7. Oktober reagiert hat. Sie haben dann beschossen, aber sie haben nicht israelisches Territorium, sondern von Israel besetztes Territorium in den sogenannten Sheba Farms beschossen. Also die Reaktion deutete eigentlich darauf hin, dass sie hier nicht groß einsteigen wollen und sich für Hamas-Massaker hier nicht in einen Strudel der Gewalt ziehen lassen wollen. Bei dem jetzigen Krieg, denke ich, haben wir sehr klar gesehen, sobald Iran getroffen wird, sobald Khamenei getötet wurde, das war ja direkt am ersten Tag, ist die Hezbollah eingestiegen und hat Raketen nach Israel geschossen. Das war eine sehr klare, direkte Reaktion. Und ich glaube, das ist darauf zurückzuführen, dass Iran die Hezbollah so sehr steuert. Da zählen eben wirklich nur Irans Interessen. Da zählen nicht die Interessen des Libanons, über den jetzt sehr, sehr viel Leid durch diese Hezbollah-Aktion gekommen ist. Aber hier, glaube ich, spielt auch das ideologische und religiöse Element eine Rolle. Anders als die sunnitische Hamas ist die Hezbollah schiitisch. Deswegen sind sie ideologisch da auch sehr nah dran. Wenn solch eine Führungsfigur getötet wird, dann ist es etwas, was für sie eine ganz andere Bedeutung hat als für die Hamas. Bei den Houthis denke ich, das sind sozusagen die letzten in diesem Portfolio. Das ist überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was Iran und Hezbollah über die Jahre getan haben. Also die Hezbollah ist wirklich eine sehr gut trainierte, sehr gut ausgerüstete, sehr hierarchische Organisation. Und ich glaube, die einzige, auf die Iran sich tatsächlich auch verlassen würde, die Houthis machen Dinge, die auch im iranischen Interesse sind. Aber jetzt zum Beispiel haben sie ja absolut die Füße stillgehalten. Die werden nicht einfach so losgeschickt oder lassen sich vielleicht auch nicht einfach losschicken.
Gibt es noch andere Gruppen, die man kennen sollte? Weil wir sprechen meistens Hamas, Hezbollah und von den Houthis gar nicht mehr so oft, gerade auch jetzt, weil du ja auch sagst, die sind ja über weite Strecken passiv geblieben oder der Österreicher würde sagen neutral fast schon.
Also es gibt natürlich noch im Irak ganz wichtige Gruppen und das ist insofern interessant, als über die letzten 2 Jahre des Kriegs der Irak ja eigentlich gar nicht reingezogen wurde. Das kommt jetzt erst. Im Irak gibt es Hashd-e-Shaabi, also die Popular Mobilization Units, das sind bewaffnete Akteure, die Teil des Staates, Teil der Armee auch im Irak sind, die aber dem Iran nahestehen und die in den letzten Jahren immer die irakische Politik mitbestimmt und unterminiert haben. Da ist klar, Iran möchte seinen Nachbarn klein halten, möchte diesen kontrollieren. Und ich glaube, die Ruhe, die wir in den beiden Teilen der letzten beiden Jahre gesehen haben, ist darauf zurückzuführen, wie wichtig den USA ist, dass es im Irak ruhig bleibt. Das beginnt jetzt aufzubrechen. Da ist aber nicht nur diese Existenz dieser bewaffneten Gruppen, die jetzt US-Basen im Irak beschießen, wichtig. Da sollten wir auch auf andere Punkte gucken, zum Beispiel, wie eben die USA ins Spiel gebracht haben, man könne doch mal iranische Kurden bewaffnen. Das hat sofort dazu geführt, dass Iran die Kurden im Nordirak bombardiert hat. Also die Unruhe, die jetzt in den Irak kommt, die kommt nicht alleine von diesen pro-iranischen Gruppen, sondern das ist dem Gesamtgefüge geschuldet. Da kann man sich natürlich überlegen, will Iran sich diese Gruppen noch aufbewahren sozusagen, damit es irgendwann noch eskalieren kann? Man könnte aber gleichzeitig auch fragen, will Netanjahu sich diese Gruppen aufbewahren? Denn wir haben gesehen, der Krieg ist für ihn ein Mittel, über innenpolitische Schwächen hinwegzutünchen. Das ist es, wo er versucht, wirklich die Bevölkerung hinter sich zu bringen, die politisch ihm doch recht kritisch gegenübersteht. Die Umfragen zeigen, 80% der Bevölkerung in Israel stehen hinter dem jetzigen Krieg. Nur 40% hingegen stehen hinter Netanjahu. Und so denke ich, er braucht Krieg, um innenpolitisch Unterstützung zu finden. Deswegen hat es jetzt im Irak noch nicht zu größeren Verwerfungen geführt, obwohl wir hier auch wichtige pro-iranische bewaffnete Gruppen haben.
Weil der Völkerrechtler fragt, gibt es so etwas, das nennt man Overall Control. Also es muss nicht jeder einzelne Angriff vom Iran gesteuert werden, aber der Iran muss mit diesen Gruppen in einem dauerhaften Austausch stehen und sozusagen ihnen auch helfen bei der Koordinierung von Angriffen, bei der Planung von Angriffen und da eben maßgeblich involviert sein. Das ist eben abstrakt leicht gesagt und in der Praxis schwer angewandt. Und deswegen für mich die immer und immer wiederkehrende Frage, wie stark die Beziehungen zwischen dem Iran und den sogenannten Proxys sind, also den Terrorgruppen in der Region. Ich befürchte fast, dass sich die Frage einfach nicht so gut beantworten lässt, weil man da auch Geheimdienstinformationen braucht und weil das Level an Kontrolle nun mal variiert.
Ich fürchte auch, dass man hier andere Informationen bräuchte, geheimdienstliche möglicherweise, wobei wir da natürlich auch immer die Frage haben, wenn diese dann ins Feld geführt werden, was wird davon offengelegt und was davon ist echt? Ich glaube, dass es aber auch möglicherweise Open Source Intelligence gibt, die uns hier Pfade weisen könnte, aber ob man genau diese Systematik festmachen kann, ob man die Koordinierung einzelner Angriffe festmachen kann, das, glaube ich, ist bei dem Großteil der Angriffe vermutlich nicht der Fall. Nicht zuletzt, weil viele der Angriffe auch so unspezifische Ziele in Israel treffen. Also das ist ja nicht so, dass wirklich sehr gezielt bestimmte Infrastruktur nur im Fokus steht, sondern gerade und zum Leid der israelischen Bevölkerung so, dass auch vieles einfach getroffen wird, weil man das gerade treffen konnte. Und da braucht man niemanden im Hintergrund, der einem strategisch die Ziele auswählt oder das mit einem abstimmt. Also das müsste man sich vermutlich nochmal sehr genau anschauen, was dort getroffen wird. Und möglicherweise könnte man auch einiges erfahren aus den Daten der UNIFIL, die UN-Truppe, die weiterhin im Libanon sitzt, die ja sehr akribisch immer Übergriffe beider Seiten aufeinander dokumentiert hat. Auch da könnte man möglicherweise aus den Mustern Rückschlüsse ziehen, inwieweit das mit Iran abgestimmt ist.
Also, wenn ich das so zusammenfassen kann, in der ersten Reihe als engster Verbündeter immer noch die Hisbollah, bei der Hamas ist es eher so eine Art Zweckgemeinschaft, weil der Iran sich ja auch darstellt als der letzte Schützer oder Beschützer oder die letzte Schutzmacht der Palästinenser im Nahen Osten. Und in der dritten Reihe die Houthi. Und wo qualifizieren wir die Gruppen im Irak? Erste, zweite, dritte Reihe. Ich versuche immer so in Kategorien zu denken. Ich weiß, das ist dann oft vereinfachend, vielleicht oberflächlich, aber einfach, damit ich mal dieses komplexe Bild ein bisschen zumindest versuchen darstellen zu können oder auflösen kann.
Also ich glaube, man kann es auf verschiedene Arten und Weisen zeichnen. Wenn ich darauf blicken würde, wer ideologisch hier am engsten verbunden ist und deswegen auch sozusagen der Letzte sein wird, der hier dem Iran die Treue hält, dann wären das ganz klar Hisbollah und die Gruppen im Irak. Die Houthis gucken, glaube ich, sehr stark auf ihre eigenen Ziele. Die sind auch hier ideologisch verbunden und religiös verbunden, aber an sich ist es einfach eine sehr viel unspezifischere Kraft als diese beiden gut organisierten Gruppen. Ich glaube, Hamas liegt da weit abgeschlagen. Diese Beschützerfunktion der Palästinenser, ich weiß nicht, wer Iran diese ernst nimmt oder abnimmt. Denn gerade jetzt bei dem Beschuss, natürlich gucken wir immer auf das, was in Israel getroffen wird, aber meine Kolleginnen und Kollegen im Westjordanland, die schlafen auch jede Nacht nicht, weil eben über ihren Territorien Dinge abgefangen werden, Trümmer dort niederkommen oder eben tatsächlich auch etwas in Ostjerusalem, was ja auch palästinensisch ist, herunterkommt. Also das ist keine Situation, in der Palästinenserinnen und Palästinenser sich sicher fühlen. Wenn wir uns auch die Hamas angucken, sie hat Iran eigentlich so nicht gebraucht. Die offiziellen Geldflüsse, die ja auch von Israel im Prinzip gut geheißen wurden, waren die aus Katar. Da war Katar viel wichtiger für Hamas, auch weil die Auslandsführung ja in Katar saß. Deswegen glaube ich, das hat Iran schon lange den Rang abgelaufen. Aber es ist natürlich bequem gewesen, nach dem 7. Oktober im Prinzip eine Phalanx der Bösen aufzumachen und zu sagen, ja, hier alles eins, Iran, Hamas, Hezbollah, Houthis, das scheren wir alles über einen Kamm. Ich glaube, wenn man sich strategisch bestimmter Gefahren entledigen will, dann wäre es eigentlich angebrachter, genauer hinzuschauen.
Es wird ja heute oft vergessen, dass Netanyahu die Förderung der Hamas, die Entstehung und den Wachstum der Hamas zugelassen hat und alles andere als ein Problem damit hatte, weil da die alte Logik Teile und Herrsche gegriffen hat. Also gegen die damals noch mächtigere PLO eine zweite Fraktion zu haben und damit zu verhindern, dass die Palästinenser als einheitliche Front auftreten, war ja auch im Interesse, im strategischen Interesse Israels.
Auf jeden Fall, und ich denke, das schreibt sich auch fort, denn als es jetzt darum ging, wer im Gazastreifen die Kontrolle übernehmen soll, da hat die palästinensische Autonomiebehörde, die ja im Westjordanland regiert, gesagt, sie könne das auch mit übernehmen. Aber das möchte Israel auf keinen Fall. Deswegen ist ja dieses komische Konstrukt mit dem Friedensboard und dann den Technokraten, die alles managen sollen, entstanden. Also das Teile und Herrsche gilt weiterhin. Und gerade auch bei der Frage, warum hat denn die Hamas-Führung in Katar gesessen, war ja auch klar, das ist nicht, weil Katar so gerne ein Sponsor von Terrorismus ist, sondern das war den USA im Prinzip wichtig, dass sie in einem Staat sitzen, über den sie einen Gesprächskanal mit der Hamas haben. Also das war nicht so, dass sie sich bei Nacht dorthin geschlichen haben und dort ein Hort des Terrors neu aufgesetzt werden sollte, sondern das war ganz offen, das war abgesprochen und das sollten wir auch nicht aus dem Auge verlieren.
Das ist ja auch sehr unübersichtlich. Wir haben einerseits die Fatah, dann die PLO und dann die palästinensische Autonomiebehörde und das ist für mich selbst manchmal immer schwer, ein bisschen auseinanderzudröseln. Am einfachsten macht man sich, indem man sagt, ist alles dasselbe, ist es ja aber nicht.
Also die PLO ist ja eine Art Dachverband, in dem kommen verschiedene politische Strömungen bzw. Parteien zusammen und darunter ist die Fatah traditionell einfach immer die stärkste gewesen. Also deswegen nimmt man auch automatisch die PLO deckungsgleich mit der Fatah wahr und da diese eben auch die wesentlichen Positionen in der palästinensischen Autonomiebehörde besetzt, sieht man auch das immer als deckungsgleich. Davon müssten wir eigentlich wegkommen, wenn wir uns auf Wahlen konzentrieren würden, dann gäbe es da natürlich auch die Möglichkeit, dass sich hier die Machtverhältnisse noch einmal neu austarieren und eben da auch eine Möglichkeit entstehen würde, von palästinensischer Seite sich hier differenzierter auszudrücken oder seine Wünsche auszudrücken, denn viele sind überhaupt nicht zufrieden damit, wie sie regiert werden. Und es wäre durchaus interessant zu sehen, wie sich das auffächern würde, wenn wir tatsächlich Wahlen hätten. Was wir gerade sehen ist, hier ist seit Jahren nicht mehr gewählt worden. Es müsste längst gewählt werden. Die palästinensische Autonomiebehörde ist überaltert, sie ist hochkorrupt und vor allen Dingen leidet sie darunter, dass sie bestimmte Serviceleistungen, die sie gewähren müsste, nicht mehr gewähren kann. Das ist, weil Israel Steuergelder, die eben dieser Autonomiebehörde zur Verfügung stehen sollten, zurückhält. Und das ist natürlich total schwierig, hier zu sagen, was müsste passieren, damit es besser funktioniert, weil eben klar ist, wenn eine Behörde auch überhaupt keine Gelder hat, mit denen sie bestimmte Serviceleistungen betreiben kann, dann ist sie in einer Lage, die sich konstant verschlechtert, eine unzufriedenere Bevölkerung, weniger Kontrolle und da wiederum kommt dann Israel und beginnt Kontrolle in Gebieten zu übernehmen, das es eigentlich gar nicht kontrollieren sollte, weil hier palästinensische Kontrolle herrschen sollte. Also hier wird ein Missstand, der klar bei den Palästinensern liegt, verstärkt durch israelische Politik. Und dann dient dieser Missstand wiederum dazu, die Souveränität der palästinensischen Autonomiebehörde im Westjordanland weiter einzuschränken.
Und die PLO?
Ich fürchte, wir sehen hier sehr wenig Reformbemühungen. Hier sehen wir auch überhaupt nicht den Wunsch danach und das Bemühen, eine neue Führung ins Spiel zu bringen. Und klar, es ist vielleicht schwierig für die PLO zu sehen, wie kann sie Wahlen abhalten, die auch dann tatsächlich legitim sind. Wie kann sie darin gewinnen? Ich weiß nicht, wie viel Furcht dort auch vor politischen Gegnern ist. Deswegen bin ich mir auch nicht sicher, wie stark vorgeschoben ist, wenn es darum geht, warum keine Wahlen abgehalten werden, dass eben das nicht in Ost-Jerusalem stattfinden können sollte. Das hat Israel letztes Mal, als es an Wahlen ging, verhindert. Und klar, in Ost-Jerusalem sitzen viele Palästinenser. Das ist auch ein gravierendes Problem, wenn man diese nicht teilnehmen lässt. Aber ich glaube, wenn ich mir die politischen Akteure und vor allen Dingen diejenigen, die in Machtpositionen sitzen, anschaue, die sind auch nicht so schrecklich interessiert daran, abzugeben und den Raum, den Weg frei zu machen.
Wir sprechen ja immer über die Beziehungen zwischen dem Iran und der Hamas. Wir sprechen aber nur ganz wenig über die Beziehungen zwischen Fatah, PLO, palästinensische Autonomiebehörde und dem Iran. Liegt das daran, dass es keine gibt?
Zumindest stehen sie nicht so prominent im Vordergrund. Also ich bin mir nicht sicher, welche Beziehungen es auch gibt, weil ich wirklich den Eindruck habe, Iran trägt diese palästinensische Sache wie eine Monstranz vor sich her und ich habe nicht den Eindruck, dass sie sehr stark mit Palästinensern im Kontakt sind.
Geht es jetzt Israel mehr um den Iran als Unterstützer von Terrorgruppen oder um den Iran selbst als unmittelbare Bedrohung?
Also ich glaube schon, dass für Israel ganz, ganz wichtig dieses Atomthema ist. Und das mag man eben in Zweifel ziehen, weil man sagen kann, die Atombombe an sich, davon waren sie jetzt noch weit entfernt. Aber trotzdem ist es, glaube ich, wirklich etwas, was vielen Israelis Sorge bereitet. Das würde ich als prägnantes Thema hier sehen. Ich glaube wirklich, die Unterstützung für Terrorismus, da ist es so ein bisschen so, dass klar ist, die Hisbollah ist ein sehr, sehr scharfes Schwert und war wirklich ein mächtiger Gegner. Die ist aber ja auch jetzt maßgeblich geschwächt worden. Also wenn man jetzt sich anguckt, ist dies ein Krieg gegen den Terrorismus als eine veritable Bedrohung Israels, kann man beides als legitim gelten lassen, muss aber auch wirklich sagen, wahrscheinlich erfolgt der Krieg jetzt, weil Iran so schwach ist und weil Hisbollah so schwach ist. Also die vorherigen Angriffe auf iranische Ziele und wenn wir uns zurückerinnern, diese Pager-Angriffe, die es im Libanon gab, wo diese ganzen Kommunikationsgeräte der Hisbollah explodiert sind, die Tötung Nasrallahs, damit hat man ja im Prinzip bei der Hisbollah lange schon das gemacht, was man jetzt im Iran macht. Von den Führungspersönlichkeiten abwärts beginnt man, die Elite zu töten. Und das war bei Hisbollah eben im Prinzip sehr weit schon fortgeschritten. Also auch da würde ich sagen, eine akute Gefahr jetzt zu sehen, da wäre man an anderen Punkten in der Geschichte näher dran gewesen.
Das ist ja die Strategie des Enthauptungsschlags, aber wir sehen ja genauso, dass der Hydra immer ein neuer Kopf nachwächst. Und jetzt frage ich mich langsam, okay, man hat Schlagzeilen, man kann sagen, der und der Anführer wurde getötet, es gibt jetzt aber den neuen, der wird dann auch wieder getötet. Wann hört denn das auf?
Vor 2 oder 3 Tagen kam ja die Schlagzeile, der Anführer der Basij im Iran sei getötet worden. Und das ist natürlich für Iranerinnen und Iraner interessant. Das ist eine innenpolitische Kraft im Iran und nicht eine, die Israel gefährlich würde. Aber wenn man jetzt schon darüber spricht und sich auf die Schulter klopft, dass man diesen getötet hat, dann dachte ich, vielleicht gehen Israel auch langsam die Ziele aus, die Rang und Namen haben. Das kann man ewig so fortsetzen. Man kann sich aber auch darauf gefasst machen, dass Iran sehr lange nachbesetzen können und vielleicht bleibt die Qualität nicht die gleiche. Aber auf jeden Fall ist es für den Iran relativ leicht gewesen, hier immer Leute nachzuernennen. Was wir erlebt haben, also wenn wir noch mal ein bisschen weiter zurückblicken an diese Enthauptungsstrategie, erinnert ja auch die Tötung von Qasem Soleimani 2020. Das war derjenige von den Revolutionsgarden, der sehr charismatische Anführer, der mit der Organisation dieser Auslandsoperationen und dem Aufbau der Milizen und ihrer Unterhaltung sozusagen befasst war. Und der hatte ein Format einfach wirklich von seinem Charisma, von seiner strategischen Klugheit und so weiter. Das konnte man danach nicht mehr so herstellen. Und vielleicht ist das sozusagen der Anfang vom Ende der iranischen Machtprojektion gewesen. Denn die Hisbollah hat sich verändert. Sie war immer eine ganz kleine, sehr geschlossene Organisation, also ganz klein. Sie hat sich beschränkt auf Leute, denen absolutes Vertrauen entgegengebracht wurde, um eben zu verhindern, dass sie unterwandert wird, dass da Spione drin sind. Deswegen war es handverlesen, wer dort rein konnte. Das war absolut wichtig. Dann aber entstand die Idee, vielleicht auch mit aus dieser Siegeshybris, man wähnte ja Assad im Prinzip als gerettet. Und dann hat man begonnen, die Hisbollah aufzublähen, damit sie im Libanon eine stärkere Rolle spielen kann, möglicherweise auch in der Region. Und das war dann sozusagen der Todesstoß, der erlaubt hat, dass sie unterwandert wird. der eben auch das Misstrauen in den eigenen Reihen gegen die anderen geschürt hat. Also da denke ich, wir sehen, dass die Tötung Qasem Soleimanis einen wirklichen Einfluss gehabt hat auf das, wie es sich fortschrieb, nur eben nicht das gewünschte Ziel, dass die Hisbollah von dort an nicht mehr operieren kann oder bereits tatsächlich zerfällt.
Also so gesehen ist die israelische Strategie ja durchaus effektiv und, wenn man so will, erfolgreich, zumindest bis jetzt.
Sie hat einen Effekt, aber ob sie jetzt tatsächlich ein Erfolg ist, denn oft ist ja auch die Frage, was ist besser, was kann man besser handhaben? Disziplinierte hierarchische Gruppen, bei denen dann, wenn eine Führungspersönlichkeit da ist, man mit dieser ein Abkommen trifft und diese setzt es dann innerhalb ihrer Organisation und ihres Kontextes durch, oder eine Organisation, bei der auch die eigene Klientel gar nicht so recht weiß, wer ist denn der Mensch da an der Spitze und der im Zweifelsfall keine Hausmacht hat, um so etwas durchzusetzen. Also was militärisch erfolgreich ist, heißt ja nicht unbedingt, dass es politisch und auf die lange Sicht die beste Lösung ist. Und das, denke ich, haben wir auch bei Hamas sehen können, als eben eine Führungsperson nach der anderen getötet wurde, war ja klar, bei einigen ist auch ein solcher Rachedurst da, mit denen wird man nicht verhandeln und mit denen kann man auch nicht mehr verhandeln angesichts der Rolle, die sie gespielt haben zum 7. Oktober und am 7. Oktober. Dann waren aber natürlich auch andere nachgerückt und jetzt frage ich mich, wann will man verhandeln? Da hat Israel gesagt, na, wir wollen überhaupt nicht mehr verhandeln. Die sollen sich auflösen, die sollen ihre Waffen niederlegen und gut ist. Aber eigentlich haben wir keine Vorläufer, dass Organisationen sowas tun. Deswegen würde ich immer annehmen, es ist eigentlich wichtiger, dass man am Ende immer noch jemanden in einer Organisation hat, der das Mandat haben kann, Verhandlungen zu führen und der dann auch umsetzen kann, was verhandelt wird.
Das bringt mich zur Strategie von Israel im Iran, weil manche meinen ja, dass Israel vielleicht sogar daran gelegen sein könnte, hier einen Bürgerkrieg hervorzurufen, weil wenn der Iran mit sich selbst beschäftigt ist, kann er sich nicht mit Israel beschäftigen und auch nicht die Terrorgruppen unterstützen oder zumindest weniger. Hältst du diese These für haltbar oder ist das ein bisschen schon geopolitische Science Fiction, dieses Interesse an einem Bürgerkrieg? Weil von außen betrachtet denke ich mir, das kann ja gar nicht im eigenen Interesse sein, weil das ist ja dann Chaos pur.
Also ich weiß nicht, ob es auf einen Bürgerkrieg hinauslaufen soll. Das finde ich wirklich recht vollmundig, das anzunehmen. Aber von der Hand weisen, fürchte ich, können wir das auch nicht. Ich glaube, Chaos im Iran würde Israel nicht besonders stören, anders als natürlich die Nachbarstaaten Irans. Und deswegen glaube ich, Israel würde es durchaus in Kauf nehmen. Wenn man sich die Anzahl der Angriffe anschaut, die jetzt auch zivile Infrastruktur getroffen haben, glaube ich, ist schon erkennbar, es geht nicht nur gegen das Regime, sondern es wirkt wie ein Krieg gegen Iran als Staat. Und das deutet ja darauf hin, wenn man eben nur einen Regimewechsel haben wollte, dann würde man ja versuchen, den Staat weitestgehend intakt zu lassen und besonders auch die Infrastruktur, die nötig sein wird, um ein Gewaltmonopol herzustellen, um Kontrolle für eine neue Regierung zu behalten. Und das sind natürlich ganz bedenkliche Zeichen, dass das nicht das Ziel zu sein scheint. Ähnlich sehe ich es auch im Libanon. Die Angriffe gehen nicht gezielt gegen die Hisbollah. Sie gehen auch gezielt gegen einige Stellungen der Hisbollah, gegen einige Persönlichkeiten der Hisbollah. Aber ganz viel trifft auch zivile Infrastruktur, alle Brücken, die den Süden mit dem Rest des Landes verbinden würden, sind bombardiert. Da ist ganz viel auch an Wohnhäusern immer wieder offenbar geworden, wo man an anderer Stelle ganz gezielte Treffer in eine Wohnung hatte, sind ganze Wohnblöcke eingestürzt. Das ist ein Krieg, der von vielen Libanesinnen und Libanesen mittlerweile auch empfunden wird als ein Krieg gegen sie und alles in diesem Staat.
Israel hat allen Grund, Angst zu haben in der Region. Die Bevölkerungsmehrheit in der Region mag diesen jüdischen Staat nicht. Der Antisemitismus dort ist sicher weit verbreitet und hat Angst vor seinen Nachbarn und vor allem vor dem Iran und eben der Hisbollah und schlägt aufgrund dieser Angst nun wild um sich. Und jetzt ist meine Sorge oder das Gefühl, dass die Angst selbst zu etwas führt, nämlich zu dem führt, das Israel eigentlich nicht haben will. Also dass die Überreaktion jetzt oder dieses Vorgehen jetzt genau das herbeiführt, wovor man eigentlich Angst hat und was man eigentlich nicht wollte. Also dass Israel jetzt vielleicht langfristig noch mehr bedroht ist, als es kurzfristig oder eben noch vor ein paar Jahren gewesen ist. Jetzt weiß ich, dass das kontraintuitiv ist, weil die meisten sagen, Israel ist sicherer als je zuvor. Man hat die Hisbollah geschwächt, der Iran ist geschwächt. Aber ich habe das Gefühl, dass es langfristig unsicherer ist als zuvor. Ich weiß, das ist alles hypothetisch und bloße Annahmen, aber ein bisschen habe ich das Gefühl, dass man mit der Bekämpfung der Angst das, wovon man sich fürchtet, eigentlich erst richtig stark macht. Wenngleich nur langfristig, aber doch.
Ich halte das auch für vorstellbar. Ich wäre auf jeden Fall vorsichtig, aber zu sagen, also es hätte ja auch so ein bisschen so eine Selbstschuldlogik und das, da glaube ich, sollten wir nicht hingehen, denn wie du sagst, der Antisemitismus in der Region ist absolut real. Ich glaube, dass hier allerdings auch mehreres zusammentrifft, dass eben Israel und Judentum gleichgesetzt werden. Und dass die israelische Politik, die militärischen Auseinandersetzungen mit Israel und insbesondere zum Beispiel die Erfahrung mit den Offensiven im Libanon auch durchaus dazu führt, dass man begründete Traumata durch Begegnungen mit israelischem Militär hat. Also das fließt alles zusammen. Es ist sehr, sehr ungünstig. Ich glaube aber, dass du absolut recht hast, was das betrifft, wie Israel vorgeht. Ich glaube wirklich, dass es sich aus der real empfundenen und durch den 7. Oktober absolut plastisch gewordenen Bedrohungsempfindung speist und dass man jetzt eben denkt, damit man es nicht wieder riskiert, muss man sich ein für alle Mal militärisch dermaßen durchsetzen, dass niemand sich jemals wieder trauen wird. Ich fürchte aber, dass dieses Vorgehen von der anderen Seite so empfunden wird, wie etwas, was man vorher immer schon wieder gesehen hat, insbesondere eben im Libanon, der Krieg 2006 oder das israelische Vorgehen während des Bürgerkriegs im Libanon. Das sind recht harte Erfahrungen, die den Libanesen und Libanesinnen in den Knochen stecken. Und die sehen da im Prinzip nur einen weiteren Krieg dieser Art. Also ich glaube, dass man es nicht schaffen wird, so stark einzuschüchtern, dass nie wieder der Widerstand gegen Israel sich regt, wenn es als Besatzungsmacht da ist, dass nicht auch Rachegefühle bleiben, selbst wenn Israel die Besatzung beenden sollte. Das ist wirklich ein Problem. Also es hat auch schon unlängst jemand beschrieben mit Israel sammelt Feinde. Und das trifft es, glaube ich, ganz gut. Gerade je weniger strategisch das Vorgehen Israels wirkt und je stärker Zivilistinnen und Zivilisten betroffen sind, desto weniger wird Israel ein Staat sein, der Sympathien genießt. Und Sympathien braucht er vielleicht auch gar nicht. Man muss nicht befreundet miteinander sein, wenn man in der gleichen Nachbarschaft ist. Aber gerade auch das Vertrauen in Verhandlungen würde ich hier als extrem beschädigt sehen, dadurch, dass es ja sowohl mit der Hamas Verhandlungen gab, die dann in Katar durch einen Militärschlag unterbrochen wurden, als die Verhandler tatsächlich angegriffen wurden von Israel. Jetzt auch mit dem Iran ganz ähnlich. Es laufen Verhandlungen zwischen Iran und den USA und hier, wie auch schon beim Krieg letztes Jahr im Juni, wird während laufender Verhandlungen plötzlich mit militärischen Mitteln eingegriffen und versucht, Israel Fakten zu schaffen. Wie soll denn das Vertrauen da sein in Verhandlungen, die eben garantieren würden, dass man vielleicht eine Sicherheitsarchitektur findet, die Israel schützt und die Souveränität aller anderen Staaten garantiert, wenn dieses Instrument so stark beschädigt ist und auch diejenigen, die sich konstruktiv hierfür eingebracht haben, Oman in diesem Falle oder Katar oder Ägypten oder Saudi-Arabien.
Das ist mir auch ganz wichtig. Es geht mir gar nicht so sehr um Schuld, sondern darum, dass aus einem nachvollziehbaren Bedrohungsgefühl, das ja real ist, da muss man sich auch als Europäer immer wieder an der Nase nehmen. Wir haben leicht reden. Ich meine, Österreich, wir sind in Tschechien, Slowenien, Italien, da haben wir jetzt keine große Angst davor. Und das habe ich auch gelernt bei all meinen Reisen. Das ist immer und immer wieder dann das Thema, zu sagen, ja, ihr habt ja leicht reden oder du als Österreicher hast da leicht reden. Du bist da umgeben von freundlichen Ländern. Wir sind umgeben von potenziellen und auch tatsächlichen Feinden und Millionen von Menschen, die uns hassen. Also das Gefühl selbst kann ich nachvollziehen, aber gleichzeitig denke ich mir dann manchmal, dass eben aufgrund dieser Emotion eine Reaktion folgt, die Folgen wiederum mit sich bringt, die Israel langfristig schaden oder vielleicht sogar kurzfristig schaden und unsicherer machen. Und daher eben auch beim 7. Oktober diese Sorge davor, dass die Überreaktion und der Umgang mit diesen Massakern beispielsweise langfristig Israel weniger sicher macht und um einiges weniger sicher macht, weil man sogar die Sympathien im Westen verloren hat oder weiter verloren hat und sogar in den USA. Und manche sagen ja, und das sind wir jetzt wieder beim Krieg gegen den Iran, dass Netanyahu das jetzt auch deswegen getan hat, weil es vielleicht der letzte US-Präsident ist, Donald Trump nämlich, der dazu noch zu bewegen war, zu motivieren war, da mitzumachen. Weil alle davor haben das abgelehnt. Netanyahu wollte das ja schon lange. Und vielleicht werden das auch alle nach ihm ablehnen. Also das war dieses Once in a Lifetime, diese einmalige Gelegenheit, einen US-Präsidenten zu haben, der diesem Krieg beitritt auf Seiten Israels, weil alle anderen auch danach nicht mehr so pro Israel sein werden, weil da gibt es ja auch Beziehungen zu anderen Staaten in der Region, die genauso ein Interesse daran haben an Stabilität wie die Präsidenten vor Trump. Und Trump scheint der Einzige zu sein, der das Risiko entweder nicht gesehen hat oder in Kauf genommen hat.
Ja, und ich glaube, wir können auch nochmal zurückblicken in die 80er und 90er Jahre, als Israel ja im Libanon interveniert ist, weil es aus dem Libanon mit Raketen beschossen wurde, damals von der PLO. Und da war völlig klar, Israel marschiert ein, weil es die PLO vertreiben will. Das gelingt. Die PLO zieht nach Tunis. Also dieses Risiko hat Israel sehr schnell militärisch minimieren können. Aber dann folgte im Prinzip die Hisbollah. Also die Hisbollah wurde dann zum neuen und sehr mächtigen Gegner Israels und ihre Aktivitäten, ihre Anschläge auf israelische Soldaten im Südlibanon haben ja letztlich dazu geführt, dass Israel sich im Jahr 2000 aus Libanon zurückgezogen hat. Wenn wir uns jetzt aber anschauen, was in der Planung zu sein scheint, das sind ja durchaus eben Szenarien, die weit über das Zerschlagen und das Zurückdrängen der Hisbollah hinausgehen. Also wir haben schon 5 Punkte, bei denen Israel sich auch im letzten Jahr dann nicht mehr zurückgezogen hatte. Jetzt argwöhnen viele Libanesinnen und Libanesen, Israel wolle wieder bis zum Litani entweder besetzen oder sogar annektieren. Wenn das der Fall ist, bedeutet es auch wieder Personal dort zu haben und eine Vulnerabilität zu schaffen. Ähnlich verhält es sich in Syrien, wo Israel vorgerückt ist in die Pufferzone und jetzt versucht dieser Pufferzone eine Pufferzone hinzuzufügen. Auch ein Szenario, was nördlich des Litani-Flusses im Libanon jetzt in Aussicht steht. Dort soll eben noch 20 Kilometer weiter nördlich bis zum Sahrani-Fluss eine Pufferzone sein. Also das hat schon etwas Expansionistisches. Das bedeutet auch immer, dass man Territorium hat, das man kontrollieren muss, wo man Sicherheitskräfte bindet. Kann man das gewährleisten? Wird man das aushalten? Denn anzunehmen, dort würden nicht wieder militante Gruppen entstehen, die eben diese Besatzung dann auch anfeinden und Widerstand dagegen leisten, was ja auch berechtigt ist. Das steht in den Sternen, wie Israel es diesmal gewährleisten möchte. Also da sehe ich auch so einen gewissen Overstretch der eigenen Kräfte, bei dem ich denke, auch davon geht ein Risiko aus, denn so viele Feinde, wie Israel in der Region hat und wie viele es dort auch sieht, ich bin mir nicht sicher, ob es mit eigenen Mitteln in der Lage sein wird, sie alle einfach nur militärisch so zu treffen, dass sie überhaupt keine Gefahr mehr darstellen.
Ich bin alt genug, um mich daran zu erinnern, wie Israel 2005 aus dem Gazastreifen abgezogen ist. Und das Argument war ja auch zu sagen, da sind unsere Soldaten massiv bedroht und es ist besser, wenn wir den Gazastreifen von außen kontrollieren. Aber sobald ein israelischer Soldat im Gazastreifen ist, ist er ein bewegendes Angriffsziel und ein potenzielles und tatsächliches Angriffsziel für Terrorgruppen. Und diese permanente Gefahr für israelische Soldaten, die ja auch Staatsbürger sind, wollte Sharon damals nicht mehr in Kauf nehmen. Und jetzt sind wir irgendwie wieder beim Status quo ante, also alles wieder wie damals. Und auch für eine Gesellschaft wie die israelische, man kann sich ja fragen, ob sie postheroisch ist. Also in dem Sinne, dass sie eben nicht so viele Todesopfer in den eigenen Reihen in Kauf nehmen will und dementsprechend auch kann. Und gerade deswegen ja eigentlich gar nicht langfristig die Möglichkeit hat, den politischen Support zu mobilisieren für das Riskieren eigener Soldaten und damit auch der Menschenleben der eigenen Bürger. Weil wir tun ja manchmal so, als wären Soldaten keine Menschen, ich finde in der Rhetorik, weil wir sprechen immer von den unschuldigen Zivilisten. Und bei den Soldaten, da haben wir auch im humanitären Völkerrecht, das sind Kombattanten, legitime Angriffsziele, aber das sind ja genauso auch Mitglieder einer Gesellschaft und gerade einer sensiblen Gesellschaft wie der israelischen. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man langfristig so viele eigene Menschenleben riskieren kann, weil darauf läuft es ja hinaus, wenn man Gebiete kontrolliert, in die man eigentlich nicht hingehört, wo fremde Menschen sind, die Besatzern nicht wohlgesonnen sind, um es euphemistisch auszudrücken.
Ja, ich fürchte auch, dass das eigentlich bei uns vielen nicht bewusst ist, wie nah das der israelischen Gesellschaft auch sozusagen rückt. Also dort gibt es eine Wehrpflicht. Wer dort Kinder hat, die werden in die Armee eingezogen und die werden im Zweifelsfall in genau diese Einsätze geschickt. Also das ist schon wirklich etwas, was wir uns hier eigentlich gar nicht vorstellen können, wie real es für israelische Eltern ist, dass ihre Kinder in einem Krieg kämpfen werden, der sie das Leben kosten kann. Also das, glaube ich, muss man sich vor Augen führen, wenn man auch verstehen will, wie Israel als Gesellschaft denkt und handelt. Ich glaube, dass wir allerdings bei genau diesem Punkt, Ralf, diesem Punkt, dass wenn man dann als Besatzungsmacht dort ist, dass man angegriffen wird aus der Bevölkerung, die Frage haben, wird denn dort tatsächlich noch Bevölkerung sein? Ich glaube, das, was wir an Vertreibungsszenarien bereits gesehen haben, wie auch israelische Politiker Vertreibungsfantasien freien Lauf gelassen haben, das ist etwas, wo uns das Risiko ins Haus steht, dass der Gazastreifen entweder teilweise entvölkert sein wird. Also jetzt haben wir ja schon die gelbe Linie, hinter der dann sozusagen auf Gaza-Territorium die israelische Armee steht. Und das ist mehr als 50% des Gazastreifens. Das heißt, die Bevölkerung Gazas, und es war ohnehin sehr, sehr dicht besiedelt, die drängt sich jetzt auf der Hälfte des ursprünglichen Territoriums des Gazastreifens. Und diese Wiederaufbaupläne, wie Trump sich vorgestellt hat, die deuten meiner Ansicht nach auch auf mögliche Vertreibung hin. Denn angefangen werden soll mit dem Wiederaufbau im Süden. Das heißt, wenn dort die Infrastruktur besser würde, es Häuser gäbe, möglicherweise Arbeit etc., würden möglicherweise Leute aus dem Nordgazastreifen sich eher dorthin bewegen. Und ob man da jemals mit dem Wiederaufbau dann hinkäme, das wäre ja fraglich. Also ich denke, das Szenario, dass wir ein schrumpfendes Territorium in Gaza für die Palästinenserinnen und Palästinenser haben und eine Situation, die möglicherweise so fürchterlich sein wird, dass letztlich größere Flüchtlingsbewegungen nach Ägypten nicht auszuschließen sind, ist absolut real. Für die wäre dann auch, denke ich, klar, es gäbe keine Rückkehr. Die Menschen auch, die aus dem Südlibanon geflohen sind, sind sich darüber bewusst, dass sie vielleicht gar nicht werden zurückkehren können. Also deswegen haben wir hier eine Situation, in der der Gedanke vielleicht ist, wenn wir es kontrollieren wollen, dann geht es aber nur, wenn es ein Territorium ohne Bevölkerung ist. Und das sind natürlich Horrorszenarien für die jeweiligen Bevölkerungen.
Das bringt mich nochmal zur Region. Wenn Israel von anderen Ländern, die pragmatischer auftreten, sogar Saudi-Arabien, für mich ist das immer noch so schwer vorstellbar, weil ich irgendwie aufgewachsen bin mit dem Bild von Saudi-Arabien als eigentlich auch großer Feind Israels. Das war wahrscheinlich immer ein verkürztes Bild, weil auf einer pragmatischen Ebene wahrscheinlich das anders ausgesehen hat oder auf einer unausgesprochenen Ebene. Aber das kannst du vielleicht auch gerade rücken. Aber eben andere Länder in der Region, die an Stabilität mehr interessiert sind als an allem anderen, genauso Jordanien, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate, wenn die Israel jetzt als Unruhepol wahrnehmen, dann werden die ja auch abkehren von ihrem eigentlich zuletzt pragmatischen Kurs. Umgekehrt, und da sind wir jetzt wieder beim Iran, wird der ja jetzt auch zum Unruhepol. Was denkst du, sehen die jetzt den Iran als nachvollziehbar um sich schlagend an oder denken die, dass der Iran selbst ein Unruhepol ist und der größere Unruhepol als Israel? Kann man das vielleicht in irgendeiner Form sagen überhaupt? Und wenn ja, was sagst du dazu?
Ich finde es schwierig zu sehen, wie sie abwägen, wer jetzt das größere Problem ist. Aber ich denke, im Moment empfinden sie einfach tatsächlich Israels Handeln ebenso wie das iranische als extrem problematisch, weil es alles in Frage stellt, was ihr Geschäftsmodell ist. Und ich bin absolut sicher, wenn dieser Krieg vorüber ist, dann werden sie sich neu aufstellen und neu orientieren, was ihre Sicherheit betrifft. Nicht zu vergessen auch Saudi-Arabien, Katar, die haben alle sehr gute Beziehungen mit den USA. Und wenn wir uns auch an erinnern, wie auch Katar zum Beispiel versucht hat, sich Trumps Gunst zu versichern, indem sie ihm diesen Jet geschenkt haben. Also die haben massiv investiert in ihre Beziehungen mit den USA und in ihre Beziehungen zu Trump, der ja immer schon gesagt hat, wenn er sich für jemanden engagieren soll, dann muss materiell etwas für ihn dabei herausspringen. Jetzt machen die Golfstaaten die Erfahrung, obwohl sie genau das getan haben und eben wirklich ihm zu jeder Zeit signalisiert haben, sie sind Partner, Investitionen machen sie sehr gerne, auf dieser Business-Ebene verstehen sie sich. Und trotzdem schafft Trump es nicht, sie abzusichern und der Garant ihrer Sicherheit zu sein. Also da, glaube ich, ist das letzte Wort noch nicht mal gesprochen, in welche Richtung die Golfstaaten danach schauen werden, denn es ist auch klar, sie haben sehr viel Business mit China und auf einer politischen Ebene verstehen sie sich mit China eigentlich auch ganz gut. Also da werden wir noch hinschauen müssen, wie weit sie überhaupt aus der Region weg sie sich ganz anders orientieren. Und ich glaube, dass damit aber auch dieses Thema der Abraham Accords eigentlich ein bisschen auf Warteposition ist. Also das war ja ein Konzept, bei dem die Staaten der Region, insbesondere eben Saudi-Arabien, Bahrain auch, andere Golfstaaten, mit Israel sozusagen eine Normalisierung haben sollten. Kein Frieden, sondern Normalisierung. Und das weiß ich nicht, ob das tragen wird, wenn eben deutlich wird, je nachdem, wie der Krieg sich auch fortspinnt, dass Israel auf ihre Interessen absolut keine Rücksicht nimmt. Dann kann ich mir nicht vorstellen, welches Interesse seitens der Golfstaaten noch an den Abraham Accords sein soll. Denn die sind, glaube ich, für die Golfstaaten auch ein Mittel gewesen, sich der Gunst Trumps weiter zu versichern. Wenn das alles eigentlich gar nicht mehr interessant ist, dann sehe ich da eher eine Abkehr. Eine Feindschaft, da glaube ich, ist nicht zu befürchten, dass Israel von hier Sicherheitsbedrohungen drohen würden, denn für die Golfstaaten steht und fällt, glaube ich, wirklich alles damit, dass einfach kein Krieg ist.
Ein letztes Land, über das wir recht wenig gesprochen haben, möchte ich jetzt trotzdem kurz ansprechen, weil es ja auch wirklich dein Spezialthema ist oder eines deiner Spezialthemen. Wie geht Syrien mit diesem Krieg? Weil die wollen doch auch eigentlich Stabilität.
Die wollen Stabilität und haben natürlich innenpolitisch genügend Faktoren, die genau diese auch in Frage stellen. Neutral verhalten sie sich im Moment und das finde ich schon wirklich eine Leistung. Es ist völlig klar, dass verschiedene Kräfte auch an ihnen ziehen, dass sie einerseits das Problem haben, dass die Besatzung Israels im Süden sie vor Probleme stellt. Also das ist jetzt auch etwas, was der syrischen Bevölkerung nicht behagt und der Regierung auch nicht, aber sie sind hier auf weiterhin diplomatischem Kurs und nicht militärischem. Als dann aber die Idee aus den USA kam, jetzt könne doch Syrien mal eingreifen und helfen, die Hisbollah zu entwaffnen. Das ist natürlich etwas, was absolutes Potenzial hat, Syrien auch noch in den Krieg hineinzuziehen, hier zu spalten, die ohnehin kargen Reserven, über die die syrische Regierung verfügt, dafür zu verwenden und natürlich in einer Situation, in der Israel nach dem Sturz Assads die militärischen Möglichkeiten der neuen Regierung so maßgeblich eingeschränkt hat, da ist ja alles bombardiert worden. Also dementsprechend mit dieser Aufgabe jetzt an einen Staat heranzutreten, der wiederum von Israel und seiner militärischen Mittel weitestgehend beraubt ist, ist eine absolut irrwitzige Vorstellung.
Henry Kissinger hat 2012, glaube ich, einen Artikel geschrieben, wo er den Nahen Osten oder sich der USA den Mittleren Osten verglichen hat mit Europa während des Dreißigjährigen Krieges. Kannst du mit diesem Vergleich leben oder ist das der klassisch westliche Blick, der die Sache vereinfacht oder immer versucht, mit sich selbst und der eigenen Geschichte zu vergleichen, ohne die regionalen Spezifizitäten entsprechend in Betracht zu nehmen?
Ich finde diesen Vergleich schwierig, weil es auch ein Element hat von, guck mal, so waren wir früher, als wir noch nicht wirklich entwickelt und zivilisiert waren, 30-jähriger Krieg. Deswegen scheue ich mich eigentlich davor, das miteinander zu vergleichen. Ich glaube auch, dass im Nahen Osten so klar ist, hier sind externe Einflüsse sehr viel relevanter als das, was die Bevölkerung gegeneinander aufstellt. Also diese Machtspiele in geopolitisch wichtigen und zentralen Punkten wie eben Syrien, Irak, Iran, das ist etwas, was die Region nicht zur Ruhe kommen lässt. Und deswegen glaube ich, das ist etwas, was wir beim 30-jährigen Krieg so nicht hatten. Es waren in der Tat eher Zwistigkeiten unter denjenigen auf diesem Territorium und letztlich natürlich genau auch das, was vielleicht dazu geführt hat, ihn zu beenden. Irgendwann konnten alle nicht mehr. Das ist ein Faktor, den man gar nicht hat. Oder den man nicht im gleichen Maße hat, wenn so viele externe Akteure hier involviert sind, die jederzeit die Wahl haben, wie die USA, engagieren sie sich hier noch oder nicht? Wenn nicht, dann trifft es sie jetzt auch nicht so schlimm. Sie verlieren wenig eigene Leute. Dementsprechend glaube ich, auch das trifft nicht, wenn damit eben die Idee verbunden ist, na lasst ihr das doch alle auskämpfen. Das haben wir bei Syrien immer wieder gehört. Die untereinander, da halten wir uns raus, irgendwann werden sie alle müde oder tot sein. Und das ist eine sehr, sehr vermessene Haltung, wenn man sich vor Augen hält, wie viel also Kolonialerbe einerseits natürlich in dem Konfliktpotenzial der Region steht, aber wie auch die amerikanische Einmischung, die europäische Zurückhaltung an wichtigen Punkten und Einmischung an anderen Punkten, russische Intervention und andere Machtspiele sich hier Bahn brechen.
Noch eine letzte Frage zum Abschluss. Als jemand, der die Region sehr gut kennt, siehst du da in der Diskussion, in der öffentlichen und in der öffentlichen Debatte Dinge, die dich ganz besonders ärgern, weil sie verkürzend sind, weil sie falsch sind, weil sie zu oberflächlich sind?
Also faszinierend finde ich immer diese Grundannahme, die sind einfach so. Oder ganz besonders schwierig fand ich immer, das ist in den letzten Jahren aber ein bisschen in den Hintergrund getreten, die Sunniten und die Schiiten, das musste einfach irgendwann mal krachen. Also das hat mich immer erinnert daran, als würde man bei einem Ehepaar, das sich nach 60 Jahren Ehe scheiden lässt, sagen, ja, ich habe es ja schon immer gesagt, die können einfach nicht miteinander. Also dass von außen sehr oft die Menschen der Region auf ihre religiöse oder ethnische Identität reduziert werden, finde ich sehr schwierig. Und die Grundannahme, dass sie einfach noch nicht so weit seien, noch nicht reif für Demokratie, finde ich auch aus insbesondere deutschem Munde sehr, sehr herablassend.
Das ist ein sehr gutes Schlusswort. Danke, dass du bei Recht Politisch warst.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, damit sind wir einmal mehr am Ende einer Folge angelangt. Ich möchte noch ganz kurz eine Buchempfehlung von Bente hier weitergeben. Black Wave, Saudi Arabia, Iran and the 40-Year Rivalry that Unraveled Culture, Religion and Collective Memory in the Middle East. Ich habe einen Link auch in die Shownotes gepackt. Das ist ein Buch, das sehr interessant klingt zu den Beziehungen zwischen dem Iran und Saudi-Arabien und allgemein diesem, sie hat es eh kritisch angemerkt, immer gleichen Take von der größeren sunnitisch-schiitischen Rivalität, mit der man alles im Nahen Osten erklären kann. Ich habe es noch nicht gelesen, aber die Betonung liegt hier auf noch. Ich nehme Buchempfehlungen immer sehr, sehr ernst. Auch wenn man mir Bücher schenkt, versuche ich alles, sie auch möglichst bald zu lesen, damit sie eben nicht im Bücherregal verstauben, beziehungsweise erst dann verstauben, nachdem ich sie gelesen habe. So, und jetzt bleibt mir nur noch, mich einmal mehr zu bedanken für all diejenigen, die diese Folgen hören, die diese Folgen teilen und die diesen Podcast unterstützen, die diesen Podcast damit unterstützen, dass sie eben den Link, der in den Shownotes ist, nützen, um manchmal kleinere, manchmal auch größere Geldsummen zu überweisen. Das ist wirklich, 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 wirklich sehr geschätzt von mir. Danke, 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 danke. Dieser Podcast ist kein Mainstream-Podcast. Das wird auch nie werden. Das soll auch gar nicht werden. Es ist ein Nischen-Podcast, der versucht, manchmal sehr langatmig vielleicht, aber eben auch sehr detailliert auf oberflächlich behandelte Themen unserer Zeit einzugehen. Und in letzter Zeit motiviert euer Feedback und eben auch eure finanzielle Unterstützung sehr, dass ich einige Folgen mehr aufnehme, als ich das in der Vergangenheit getan habe, und ich werde das auch möglichst beibehalten. Und jetzt bin ich, bevor ich mich einmal mehr verheddere, bei meiner üblichen Schlussformel angelangt. Je nachdem, zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr hier reingehört habt, wünsche ich euch einen schönen startenden Tag, einen schönen Rest vom Tag, einen netten Abend oder vielleicht eine gute Nacht.